Back in 1980, 70% of clothing worn by Americans was made by Americans. Today, it's 2%. And the reason is simple. It's cheaper to make things overseas. But that doesn't change the fact that 2% of textile manufacturers have refused to give up on this country. And those companies deserve to be congratulated. I'm talking about companies like American Giant. American Giant controls every link in their supply chain, and that matters because when you buy from American Giant, you create jobs for people in factory towns all across this country. Look, I get it. Nobody wants a lecture. But if you want to see more companies make more things in this country, you got to support the companies who are already doing that very thing. This holiday, check out the clothing at American-Giant.com. Flannels, hoodies, t-shirts, and jeans made to last a lifetime. Support the 2% who are still making it here at American-Giant.com.
Seit rund 15 Jahren pfeife ich in der Bundesliga. Die Anforderungen haben sich stark verändert, auf und neben dem Platz. Heute verrate ich euch, warum ich Schiedsrichter geworden bin und wie mir meine Familie im teils überhitzten Fußballgeschäft hilft. Ich bin Robert Hartmann. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Robert, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr. Du, eins musst du mir verraten. Wie ist es möglich, mit drei Kindern, einem Kater, du und deine Frau hier zu leben? Und es ist so, hier ist kein Krümel, hier ist alles picobello, die Kissen stehen an der richtigen Stelle. Wie machen du und deine Frau das?
Ihr habt euch angekündigt. Der Druck war groß in den letzten Tagen. Aber ich habe den Kids gestern Abend gesagt, sie müssen ihr Spielzeug wegräumen. Mhm. Und dann ist schon mal 95% gut. Ja. Und den Rest haben wir so noch hinbekommen.
Ja, verstehe. Du, jetzt lebst du ja mit deiner Familie hier im Allgäu. Mhm. Du hast gerade vorgelesen, das überhitzte Fußballgeschäft. Warum ist dann hier, wo die Welt ehrlicherweise noch in Ordnung ist, warum ist das hier die perfekte Heimat für euch?
Ja, es ist vielleicht so eine Art Gegenpol dazu, sogar zu diesem, oftmals auch Fußball-Bundesliga ist ja auch teilweise Zirkus. Mhm. Und ich genieße das dann tatsächlich auch, wenn ich am Samstagabend oder Sonntagmorgen von den Spielen nach Hause komme, dass ich quasi in die Ruhe wieder eintauchen kann. Und deswegen haben wir hier einen tollen Lebensmittelpunkt für uns gefunden.
Ich bin ja heute aus München hier angereist, bin so anderthalb Stunden gefahren, hatte keinen Stau. Jetzt musst du ja in aller Regelmäßigkeit auch fliegen. Ich glaube, der nächste Flughafen ist dann der Flughafen München am Norden. Wenn du nach einem Bundesligaspiel. Ich meine, du warst jetzt am Samstag ja auch unterwegs. Wir waren dann im gleichen Flieger. Ich lande dann um 22 Uhr und bin um 22.30 Uhr zu Hause. Du fährst dann halt noch mal mindestens anderthalb Stunden. Hilft das, wenn du dann nach Hause kommst, dass du dann wirklich mit dem Thema Bundesliga komplett abgeschlossen hast? Oder sitzt du dann noch mal lange allein im Auto, wo du dir Gedanken darüber machst, was ist heute alles passiert?
Kommt so ein bisschen aufs Spiel drauf an. Mhm. Also natürlich ist es oft so, dass du dann in München landest und denkst dir, boah, jetzt 20 Minuten Auto fahren oder S-Bahn fahren oder wie auch immer und zu Hause sein, das wäre jetzt perfekt. Manchmal helfen diese anderthalb Stunden auch noch, so ein bisschen das Spiel zu verarbeiten. Manchmal gelingt es nicht zu 100% tatsächlich dann alles komplett wegzuarbeiten, mental. Dann nimmt man auch noch mal was mit nach Hause. Aber grundsätzlich hilft natürlich diese Umgebung hier, um wieder auf andere Gedanken zu kommen. Und es hilft ganz einfach auch mit Familie dann die Tür aufzumachen und wenn es jetzt nicht so spät ist, noch meine Frau und die Kinder mitzusehen, dann kommt man relativ schnell auf andere Gedanken und kann den Fokus auch wieder anders einstellen.
Wir sprechen gleich über den Rest. Ich habe dich ja gerade gelobt für alles. Eine Sache könnte ich sagen, der Rasen müsste mal, glaube ich, wieder gemäht werden.
Ja, ich muss dringend mit dem Dennis Aytekin sprechen. Unser Rasenroboter ist kaputt.
Die Geschichte dahinter,
und Dennis. Dennis als Markenbotschafter muss mir da dringend weiterhelfen. Und die Zeit als Fußballschiedsrichter in der Bundesliga ist knapp. Ja. Da ist nicht so viel Zeit für Rasenmähen. Deswegen, hast du einen wunden Punkt angesprochen.
Also hier könntest du auf jeden Fall jetzt kein Spiel anpfeifen.
Ne? Nee, ist nicht wie Wimbledon. wir müssen ja nach dem Spiel auch immer so die Rasenqualität tatsächlich bewerten, weil die Greenkeeper in der Bundesliga ja auch eine Auszeichnung am Ende des Jahres bekommen. Und ich fürchte, wenn du jetzt bewerten würdest, also vielleicht würde ich über die 2 drüber kommen, aber an die 10 Punkte würde ich nicht rankommen.
Wo ist denn der beste Rasen, wenn wir da schon dabei sind?
Boah, das ist schwer zu sagen. Also Bundesliga ist in der Regel wirklich alles top.
Ja.
Ist natürlich auch so ein bisschen witterungsabhängig immer, aber also da fällt keiner wirklich ab. Ja. Die sind überall top.
Ja. Dann gucken wir jetzt mal hier weiter. 3 Kinder hast du schon. Überspitzt formuliert hast du am Wochenende dann auch mindestens nochmal 22 weitere Kinder. Wer hört eigentlich mehr auf dich? Die Spieler auf dem Platz oder deine eigenen Kinder?
Ich glaube, die Spieler. Ja. Die andere Sanktionsmöglichkeit.
Es gibt keine irgendwo rote Karten hier.
Genau, gibt es nicht. Nee, die bleiben in der Tasche. Die werden an der Tür quasi abgegeben. Ja. Nee, also die 3 sind, glaube ich, kann man schon sagen, wohl erzogen. Mhm. Folgen auch. Aber klar, Kinder können nicht immer das tun, was Eltern wollen. Die müssen auch mal ausbrechen. Die brauchen auch mal ihren Raum. Und da gibt es auch mal ein bisschen Reibereien. Und am Schluss müssen wir es halt so machen, dass dann alle wieder mit zufrieden sind.
Wir sprechen gleich im Sitzen weiter. Wer spielt Klavier von euch?
Meine große Tochter.
Ah, okay, sehr gut.
Genau, seit 2 Jahren macht das richtig gut. Und wenn sie da wäre, würde sie mit Sicherheit was zum Besten geben.
Ja, schade.
Muss leider zur Schule heute.
Ja, so, dann setzen wir uns hin. Was sind das? Die Schüler sind mir doch schon zu Beginn, als ich reingekommen bin, aufgefallen. Sind jetzt nicht so die typischen, also ticken älter aus, oder?
Genau, sind Erbstücke von der Oma meiner Frau. Und meine Frau wollte sie unbedingt haben. Und deswegen stehen die seit einiger Zeit bei uns. Kriegen jetzt mal noch einen neuen Bezug.
Ja.
Aber war ja wichtig, dass die bleiben. Und deswegen haben wir sie jetzt.
Du, wenn die Frau was sagt,
dann machen wir es so.
Dann setzen wir uns mal gucken, ob die bequem sind. Ja, doch.
Ja.
Ja. Robert, bevor wir jetzt gleich über alles Weitere sprechen, beginnen wir heute mal hier im Sitzen mit dem Anruf. Ja. Wer ist die berühmteste Person in deinem Telefon?
Ja, ich wusste ja, dass die Frage kommt. Und ich habe jetzt nicht wirklich Promis, glaube ich, in meinem Telefonbuch. Aha. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, wenn es darum geht, wer ist eine wichtige Person oder wichtige Persönlichkeit, die mich sowohl als Mensch ergreifen lassen, aber auch in meinem Schiedsrichterleben begleitet hat, dann ist es der Dr. Kai Engbert. Das ist ein Sportpsychologe mit seiner Praxis in München. Und mit dem arbeite ich seit über einem Jahrzehnt zusammen.
Das ist lang.
Glaube ich, auch erfolgreich zusammen. Und dem habe ich einiges zu verdanken.
Was denn?
Ja, als Schiedsrichter gibt es ja Phasen, wo du absolut im Hoch bist, aber gibt's auch mal Rückschläge, und der hat mich in beiden Phasen immer gut begleitet. Mhm. Also wenn es mal nicht so lief, hat der mir aufgezeigt, wie man das Ganze auch wieder positiv sehen kann und wieder drehen kann, und hilft auf der anderen Seite aber auch, wenn's gut läuft, einfach das richtig einzuordnen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, um das möglichst lange zu konservieren. Ja, und den würde ich gerne anrufen.
Machen wir gleich. Was war denn dein schlimmstes Tief?
Mein schlimmstes Tief. Ich würde sagen, ich bin 2011 in die Bundesliga gekommen, relativ spontan. Also bin damals in der Winterpause aufgestiegen, wurde also quasi nicht, wie das turnusmäßig der Fall ist, im Sommer nominiert, sondern ein halbes Jahr zuvor, und kannte davor eigentlich nur, dass es irgendwie bergauf ging. Hab da auch nicht groß irgendwas hinterfragt, sondern es lief einfach, würde ich jetzt sagen. Und bin dann in der Bundesliga angekommen und musste da zuerst mal relativ hart auf dem Boden der Tatsachen ankommen. Und habe dann tatsächlich, ja, würde sagen, 2 Jahre gebraucht, um mich da zurechtzufinden. Habe dann auch selber für mich vieles hinterfragt. Und das war so ein Tief, wo er mir beispielsweise geholfen hat, wirklich gut rauszukommen.
Was ist denn der größte Unterschied eigentlich? Dann bist du aus der zweiten Liga aufgestiegen, weil du sagst, es lief immer alles super. Ist es so viel schwieriger, Bundesliga zu pfeifen als zweite Liga?
Ja, definitiv. Also das Spiel ist schneller, klar, was die Entscheidungsqualität und so weiter betrifft. Aber die Medienpräsenz ist nochmal eine ganz, ganz andere. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Mhm. Und dann ist es ganz einfach so, hat natürlich mit dem Schritt zweite Liga in Bundesliga zu tun, aber wenn du vorher quasi in deinem Schiedsrichterleben nie so einen richtigen Rückschlag hattest, sondern immer aufgestiegen bist, dann wieder zwei, drei Jahre in der neuen Liga warst, dann ging es wieder einen Schritt nach oben und dann auf einmal so in so eine Phase kommst, wo es nicht mehr so läuft und dann auch so ein bisschen das Selbstvertrauen angeknackst ist und sich natürlich dann auch viele Leute bei dir melden, alle in einer guten Absicht, aber du dann in dem Moment nicht so richtig weißt, was soll ich an mich ranlassen, was soll ich verändern, was nicht, was hat mich erfolgreich gemacht, was ist jetzt anders, dann brauchst du jemanden, der dir da so ein bisschen Klarheit im Kopf verschafft. Und das hat damals gut funktioniert.
Bist du da selbst dann auf die Idee gekommen, ich möchte jetzt mit einem Sportpsychologen zusammenarbeiten?
Ja.
Wie oft arbeitest du mit ihm zusammen?
Auch ich würde sagen, wir treffen uns so 5-6 Mal im Jahr persönlich, bei ihm in der Praxis und dann je nach Umfang oder je nach Anlass telefonieren wir miteinander. Es geht ja heute über Teams auch alles relativ einfach und tauschen uns da aus.
Bevor wir jetzt darüber weitersprechen, rufen wir erstmal an.
Ja.
Schauen wir doch mal.
Schauen wir mal, rangeht.
Ja.
Ah, jetzt aber.
So, da bin ich.
Hi Kai, grüß dich. Servus. Du Kai, ich bin gerade zu Gast in der Sendung Meine Geschichte mit dem Ricardo Basile. Ich zeig dich mal kurz.
Hi, servus.
Servus, grüß dich.
Freut mich, servus, hallo.
Genau, und er hat eine Aufgabe für mich gehabt. Ich soll die prominenteste Person in meinem Telefonbuch quasi anrufen.
Okay.
Und nachdem ich keine Promis im Telefonbuch habe, habe ich gesagt, ich ruf eine wichtige Person an in meiner Karriere. Und da bin ich auf dich gekommen und wollte die Gelegenheit nutzen, einfach mal Danke zu sagen für das, was du da die letzten 10 Jahre oder noch länger schon immer wieder geleistet hast.
Boah, mega, das freut mich sehr. Das ist cool. Vielen Dank dir, Robert.
Wir sehen uns demnächst wieder.
Ja, wir sehen uns. Bis dann.
Bis dann, freue mich drauf, Kai. Ciao.
Dann bleiben wir doch jetzt mal bei deiner Schiedsrichterkarriere. Stimmt das eigentlich, dass du Schiedsrichter geworden bist, weil du ursprünglich aber doch mal einen Trainerschein haben wolltest?
Ja, ist tatsächlich so. Also ich war damals 15 Jahre alt und mein Vater war bei meinem Heimatverein SV Krugzell, das ist so ein ganz kleiner Verein in der Nähe von Kempten, der war so ein Mädchen für alles. Also war Trainer, hat sich darum gekümmert, dass die Tornetze dran sind und dass die Trikots gewaschen sind und halt alles, was man als Jugendleiter in so einem Verein macht. Und ich habe ja eigentlich auch jeden Tag auf dem Fußballplatz verbracht, so als Kind und als Jugendlicher. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will dir dabei helfen. Aber es war schon immer so, wenn ich was machen wollte, dann wollte ich so auf solide Beine stellen. Und damals gab es so einen jugendorientierten Trainerschein, hieß der. Und da habe ich mich dann dafür angemeldet. Und dann hieß es, ja, aber wenn du das machen willst, musst du zuerst den Schiedsrichterschein machen. Und nicht nur den Schein, sondern musst auch 10 Spiele pfeifen. Sonst wirst du dafür nicht genommen. Also habe ich mich dann an die Schiedsrichtergruppe gewandt und habe mich da angemeldet für den Schiedsrichterschein. Ja, und habe dann auch die 10 Spiele gepfiffen und dann noch ein paar mehr. Und dann gemerkt, boah, das ist eigentlich eine Aufgabe, die wirklich auch Freude macht und wo ich mich auch weiterentwickeln kann. Und natürlich noch nicht mit dem Ziel Bundesliga, aber damals halt auch, wie man relativ schnell dort weiterkommen kann. Ja, und bin dann dabei geblieben. Und der Trainerschein wartet tatsächlich bis heute, dass ein Angriff genommen wird. Den habe ich dann auf Eis gelegt, ja.
Was fasziniert dich an der Spielleitung?
Ja, es ist so, Verantwortung fürs Spiel zu übernehmen, auch so 22 Charaktere durch so ein Spiel durchzuführen, denen man ja auch unterschiedlich mit begegnen muss, ob das jetzt ein Führungsspieler ist, ob das der Kapitän ist, ob das jetzt eher ein Künstler ist vielleicht, der vom Schiedsrichter in Ruhe gelassen werden muss oder vielleicht ein Ergänzungsspieler, der komplett mit sich beschäftigt ist und mit dem Schiedsrichter eigentlich gar nichts zu tun haben will. Das ist eine total spannende Aufgabe und wenn ich so an meine Anfangszeit zurückdenke, also als ich so in der Schulzeit irgendwo ein Referat halten musste, da war ich 2 Wochen vorher schon aufgeregt. Hätte ich am liebsten alles auswendig gelernt und wenn ich dann da vor der Klasse stand, das war ganz, ganz schlimm für mich. Und als ich dann so ein paar Jahre Schiedsrichter war, habe ich gemerkt, das hat auch ein bisschen was mit mir gemacht. Also so dieses Vorangehen, 2 Mannschaften aufs Spielfeld zu führen, Entscheidungen zu treffen unter Druck, mit Publikum auch. Und dann auch so ein bisschen gegen Kritik zu vertreten, das ist eine coole Schule fürs Leben. Und das ist was heute noch Spaß macht.
Weil es ja auf so vielen Ebenen so interessant, wie ihr mit unterschiedlichen Charakteren dann auch umgehen müsst, wie eure Spielvorbereitung aussieht. Es gibt viele positive Sachen, aber am Ende seid ihr schon auch die Einzigen auf dem Feld, denen in der Regel nie zugejubelt wird.
Ja.
Brauchst du eigentlich nie Zuneigung?
Ja, stimmt. Also wir haben wenig Fans und wir haben auch immer Auswärtsspiele. Genau, es ist nie so, dass man den eigenen Fanclub mit dabei hat oder im Rücken hat.
Hat dann irgendwann nicht mal vielleicht eine Seele doch einen Hornhaut bekommen?
Ja, das ist vielleicht schon so, dass man so ist eine gewisse Gefahr, dass man vielleicht so emotional, was den Fußball betrifft, so ein bisschen abstumpft. Mhm. Ich merke das ja auch, wenn beispielsweise ein Turnier im Sommer stattfindet, eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft, dass man sich auch als Fan gar nicht so mit der deutschen Nationalmannschaft auch mitfreuen kann. Das geht dann schon irgendwie so ein bisschen, aber man hat immer so ein bisschen auch den professionellen Fokus drauf, was macht der Schiedsrichter. Und ich hoffe einfach, dass das irgendwann, wenn ich mal nicht mehr Schiedsrichter bin, dass das dann auch wieder zurückkommt, dass man dann auch mit mehr Leidenschaft wieder ein Fußballspiel anschauen kann. Oder mit mehr Emotionen. Aber es ist schon so, dass man so als Schiedsrichter sehr, sehr technisch und emotionslos auch versucht, daran zu gehen. Wenngleich es natürlich mittlerweile so ist, mit der Erfahrung über die Spiele auch, dass man die eine oder andere Situation im Stadion schon auch mal genießen kann. Also wenn da ein tolles Tor fällt oder eine tolle Aktion ist und man nicht im Fokus ist, dann kann man schon auch mal sagen, wow, cool, dass ich da mit dabei sein kann und das quasi aus nächster Nähe mitsehen kann.
Wie lange brauchst du denn, Herr Robert, wenn... Du benutzt ja kaum Social Media.
Ja. So.
Da ist ja, es gibt ja viele Leute, die denken, das sei ein rechtsfreier Raum oder auch dann ne, im Stadion, wenn dann ausgepfiffen wird. Was ich immer beschämend finde, ist, wenn jetzt ein Finale war. Und dann werden ja jetzt in allererster Linie dann die Schiedsrichter als erstes dann auf das Podium gebeten. Und egal, ob es ein Superspiel war oder nicht, es wird grundsätzlich immer gepfiffen.
Eine Seite pfeift.
Ja, Und wenn die einen pfeifen, dann pfeifen die anderen gleich mit. Das heißt, man wird dann von 40, 50, 60.000 Menschen ausgepfiffen. Warum macht es dennoch Spaß? Ich meine, dieses Social-Media-Thema gerade. Ich meine, wir haben im Vorfeld ja gesprochen. Da hast du mir gesagt, ich lese das gar nicht. Deswegen ist es in Ordnung für mich, also für dich persönlich. Ja. Wenngleich das natürlich absolut nicht in Ordnung ist. Aber es macht ja auch mit einem Menschen etwas, wenn du es irgendwie anderweitig dann mitbekommst.
Ja, also das ist tatsächlich so ein Schutzpanzer, den man sich da über die Jahre aufbauen muss. Du musst dir Menschen in deinem Umfeld suchen, die dich hemmungslos und schonungslos kritisieren dürfen, so was dich als Mensch, also auch als Schiedsrichter mit betrifft und denen ich dann auch meine komplette Aufmerksamkeit dieser Kritik schenke oder diesen Personen.
Wer sind diese Menschen bei dir?
Also gehört definitiv meine Frau mit dazu, die das machen darf, sind aber auch meine Assistenten, wo ich das sogar einfordere. Es gehört für mich so zum Thema psychologische Sicherheit mit dazu, dass wir einfach uns im Team alles sagen dürfen, offen und ehrlich und da einfach schonungslos miteinander umgehen dürfen. Gehört auch der ein oder andere Schiedsrichterkollege mit dazu, wo wir über die Jahre einfach zusammen waren und einfach auch eine Beziehung oder eine Bindung zueinander aufgebaut haben,
wie das
funktioniert. Ah, zum Beispiel, wenn Felix Brüch mir etwas sagt, dann höre ich mir das definitiv genau an. Bei dem war ich 4 Jahre als Assistent in der Bundesliga mit dabei, wir kennen uns schon lange, dann höre ich da definitiv zu. Und dann musst du aber gleichzeitig wissen, manche Dinge, da wirst du nicht als Mensch kritisiert, sondern nur in deiner Rolle als Schiedsrichter. Und das ist oftmals so in dem Social-Media-Bereich mit der Fall. Und da ist es tatsächlich da mittlerweile so, dass ich versuche, das nicht nur nicht an mich ranzulassen, sondern einfach gar nicht mehr zu konsumieren, gar nicht mehr drüber zu lesen, wirklich komplett wegzuhalten, weil das bringt mich ja nicht weiter. Also da findet jemand eine Plattform, wo er seinem Unmut freien Lauf lassen kann. Vielleicht ist es ja auch gut, dass es das dann gibt. Es wäre besser, also ist besser, wenn er es da reinschreibt, also wenn er mich anruft oder mir eine E-Mail schickt oder an der Tür klingelt und mir das erzählt.
Wobei, da muss ich dir widersprechen, weil, um es jetzt mal salopp zu formulieren, die eine Scheiße macht die andere Scheiße nicht wett.
Das ist richtig, aber ich sage mir Meinungsfreiheit, aber das gibt mir auch die Freiheit, dass ich mich nicht damit beschäftigen muss.
So zwischenmenschlich außerhalb des Jobs, verstumpft man dann, das habe ich mir immer gefragt, verstumpft man dann als Schiedsrichter, weil man weiß, wie man mit Kritik umgehen muss und nimmt man dann so alltägliche Kritikpunkte während des Zusammenlebens mit dem Partner oder beim Einkaufen? Mhm. Nimmt man das dann vielleicht gar nicht mehr so richtig wahr?
Das ist schon eine Gefahr. Ja. Also eine super Frage und hast du gut erkannt, wenn man dann denkt, okay, manche Dinge kann ich, so wie die Kritik auf dem Fußballfeld, kann ich vielleicht einfach so wegwischen, aber das funktioniert halt im Zusammenleben mit meiner Frau oder auch mit engen Freunden oder mit den Kindern, das funktioniert so nicht, sondern das sind einfach Dinge, die du dann ernst nehmen musst, wo du zuhören musst und auch das war ein Prozess, das zu lernen, weil es eben nicht immer funktioniert, Kritik einfach nur so zur Seite zu wischen, sondern dann auch tatsächlich mal ernsthaft damit umzugehen.
Du hast jetzt wirklich so viele Bundesligaspiele gepfiffen, bist einer der Top-Schiedsrichter bei uns im Land. Aber international sind diese ganz, ganz großen Spiele an dir vorbeigegangen. Mhm. Trauert man dem eigentlich so ein bisschen nach?
Da gibt's eine lachende und eine weinende Seite quasi in mir drin. Ganz konkret gefragt, wenn du sagst nachtrauern, dann muss ich sagen nein. Mhm. Ich habe ja vorher schon erzählt, ich bin damals 2011 dann in die Bundesliga gekommen. Bis dahin ging es immer irgendwie bergauf. Und dann hat es irgendwie stagniert. Hatte auch Probleme, mich so in der Bundesliga so schnell zu etablieren. Das hat ein bisschen gedauert. Und damals war quasi auch so eine Phase, wo auf der FIFA-Liste in Deutschland ein paar Plätze frei wurden. Und wenn ich so im Rückspiegel drüber nachdenke, dann glaube ich, dass mich diese Chance, da reinzukommen, mit allem, wie ich damals gestruggelt habe, eher sogar ein bisschen blockiert hat. Mhm. Weil mir war damals immer noch wichtig, ich wollte Familie haben, ich wollte meinen Beruf nicht komplett aufgeben, wollte Bundesliga-Schiedsrichter sein und insgeheim, glaube ich, so in mir drin war so ein bisschen die Frage, wie schaffe ich das alles tatsächlich? Und verbunden dann mit den Spielen, die nicht so gelaufen sind, wo die Leistung nicht so konstant war, war es dann einfach so, dass einfach dieser Schritt dann damals einfach nicht gekommen ist. Mhm. Damals hätte ich den gerne gemacht. Heute muss ich sagen, bin ich mit dem, wie es gelaufen ist, völlig fein. Also ich traure da nicht hinterher oder weiter. Genau. Ich möchte mich auf die Bundesliga konzentrieren. Mhm. Möchte am Samstag das Optimum mit abliefern, hatte damals dann schon zwei Kinder, das dritte Kind war dann irgendwann unterwegs und habe dann für mich den Entschluss gefasst, einfach, man soll dann aufhören, solange es noch Spaß macht, das hat es damals noch gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, es wird irgendwann zu viel und habe dann die Entscheidung getroffen und bin auch mit der heute völlig fein.
Dass du ein Top-Schiedsrichter bist, steht ja außer Frage, sonst hättest du nicht über 150 Bundesligaspiele bestritten. Was mir einige Kollegen gesagt haben, vielleicht war er in der Vergangenheit einfach zu nett.
Ja, das kann schon sein. Ja, also ich bin jetzt niemand, der Konflikten aus dem Wege geht, aber bin jemand, der tendenziell immer zuerst mal das Gespräch sucht und auch versucht mal die Position der anderen Seite mit einzunehmen, um da vielleicht ein bisschen so Verständnis auch dafür zu haben. Mhm. Und vielleicht war ich auch in der einen oder anderen Situation einfach nicht glatt genug oder konsequent genug, um da auch nochmal den letzten Schritt zu gehen oder auch da den letzten Schritt nochmal aus der Karriere mit rauszuholen. Mhm. Ich glaube, man kann das mit 150 Bundesligaspielen sagen. Das ist jetzt kein Eigenlob, dass ich es wahrscheinlich von der Entscheidungsqualität her schon hätte schaffen können.
Das meine ich ja. Das ist ja, wenn man sagt, es reicht nicht, dann ist okay. Aber wenn man ja weiß, es hätte ja, natürlich hätte es gereicht.
Genau.
Und es liegt dann an anderen Faktoren. Das ist der Punkt, den ich meine. Kann man damit seinen Frieden schließen?
Ja. Eigentlich hätte man es ja. Ja, kann man. Also ist definitiv so. Ist jetzt nicht so dahergesagt. Frieden ist absolut geschlossen. Und ich weiß, ich hätte den Sprung schaffen können.
Ja.
Wenn, vorher über die mentale Komponente gesprochen, wenn ich da vielleicht ein bisschen stabiler gewesen wäre und vielleicht auch in manchen Dingen ein bisschen egoistischer, sage ich jetzt mal, mehr auf meinen Vorteil mitgeachtet hätte, ja. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch gut genug, mich einzuschätzen, ich wäre nie zu einem Turnier gefahren, aller Wahrscheinlichkeit nach. Also ich hätte es nie geschafft, zu einer EM oder zu einer WM zu kommen. Dann ist mir ein bisschen was verloren gegangen in meiner Karriere, aber das ist nichts, was mich jetzt irgendwie jetzt da grämend zurückblicken lässt oder sonst irgendetwas. Dafür habe ich, klingt jetzt blöd, aber ich habe meine Kinder aufwachsen gesehen, war unter der Woche vielleicht das ein oder andere Mal öfter zu Hause, wo ich sonst unterwegs gewesen wäre. Und damit ist alles fein.
Zum Schluss, weil du vorhin auch mal angesprochen hast, wir sind jetzt nicht so bei Wünsch dir was. Mhm. Wenn wir es jetzt doch wären, welches Spiel würdest du gerne nochmal pfeifen?
Mein Spiel irgendwann mal pfeifen. Die größte Auszeichnung, die ein Schiedsrichter national, international, bin ich kein Schiedsrichter, bekommen kann, ist das DFB-Pokalfinale. Mhm. Aber auch da ist es jetzt so, wenn ich das nicht pfeife, dann werde ich nicht irgendwann aufhören und sagen, es ist total unvollendet, was ich in meiner Karriere oder mit meiner Laufbahn mitgemacht habe. Das ist natürlich das größte Ziel, das du als Schiedsrichter haben kannst auf nationaler Ebene. Ziel ist eher konstant so gut zu pfeifen jetzt die nächsten Jahre, dass ich theoretisch, es wird ja nicht gelost, aber theoretisch in diesem Topf mit drin wäre, in dieser Auslosung mit dabei wäre, quasi einfach anzubieten. Und wenn es klappt, herausragend. Und wenn es nicht klappt, dann geht die Welt nicht unter, geht die Sonne trotzdem morgen wieder auf.
Und das Schöne ist, man glaubt dir das.
Ja, und dann kann ich vielleicht irgendwann trotzdem auf eine schöne Karriere zurückblicken und dann ist es eben so.
So, Robert, kommen wir jetzt noch zu unserer Challenge. Wir machen heute etwas, was wir noch nie gemacht haben, weil du mir verraten hast, dass einer deiner Töchter in der Plank über 4,5 Minuten es geschafft hat und ich dann irgendwann gefragt hat, kann ich jetzt endlich aufhören? Und da haben wir gesagt, komm, dann machen wir das jetzt heute auch mal. Du hast ja bis 2 Minuten, das wäre top. Also ich befürchte, dass du das gewinnen wirst, aber wir schauen mal.
Wir werden sehen.
Weil du Social Media ja nicht nutzt, sollte ich gewinnen, schickst du mir dennoch irgendwas, was ich bestimmen darf und ich poste das dann auf meinem Kanal. Wenn du gewinnst, dann darfst du das natürlich entscheiden. Deal.
Machen wir. Okay,
dann gehen wir mal runter. Ich drücke drauf und sobald die Uhrzeit läuft, ne? Ach, ich bin doch recht alt. So, also 1, 2 und los geht's. Boah, jetzt wird's aber schwierig, du. Wir sind über 2. Ich muss hoffen. Ah, das kann nicht wahr sein. Sehr gut. Das ist jetzt wirklich noch 4 Minuten.
Glückwunsch.
Robert, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte
hat Spaß gemacht. Hast, ja. Vielen Dank.
War sehr, sehr interessant. Weiterhin alles Gute und hoffentlich dann bis zum DFB-Pokalfinale.
Ja, mal sehen. Also klar, ist ein großer, großer Wunsch, aber ist kein vermessenes Ziel. Danke.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.